auch die Verkaufszahlen, bis Hilfe aus Belgien eintrifft. Ein belgischer DJ und Radiomoderator, der in London urlaubt, hört einen Song des Albums zufällig in einem Club, nimmt es mit in seine Heimat und spielt es im Radio hoch und runter, bis es in den belgischen Charts ganz nach oben klettert. Damit beginnt der Siegeszug von Collins, A Girl Like You, in ganz Europa. Und auch auf der Insel. Eine zynische Abrechnung mit der sexuellen Befreiung in den 70er Jahren soll es werden. Ein sarkastischer Song über Emanzipation, Sadomaso-Spiele und Homosexualität. In seiner Heimat klappt diese Abrechnung auch ganz gut. Frank Zappa landet 1979 mit dem Song prompt auf dem Index. Keine amerikanische Radiostation wird ihn je spielen. Doch Provokateur Zappa hat die Rechnung ohne die hartgesottenen Europäer gemacht. In Deutschland und Skandinavien wird das freundlich klingende Lied auf jeder Schmuseparty gespielt. Es entwickelt sich zum Sommerhit der Saison 1980 und klettert in den Charts ganz nach oben. Keine Spur von Zensur. Zappa selbst ist am meisten überrascht und verunsichert über den ungeplanten Charterfolg im nicht englischsprachigen Ausland. Wissen die Deutschen, Schweden und Norweger etwa nicht, was ein Tower of Power oder ein Golden Shower ist? Fragt er und macht sich Sorgen um die psychische Befindlichkeit ganzer Nationen, die zu der Beschreibung seltsamer SM-Sexualpraktiken Klammerblues tanzen. Aber Zappa will sich nicht beschweren. Immerhin hat er ein Novum geschaffen. Einen Skandalsong, der in den USA nicht gespielt wird, dafür aber im Ausland zu einem Riesenhit avanciert, weil der Text von Bobby Brown nicht verstanden wird. Carey fühlt sich als Rock'n'Roller. Und als Rock'n'Roller schrammelt man auf einer E-Gitarre, bis Saiten und Fingerspitzen glühen. Doch mit den Jahren wächst das Bedürfnis des Songwriters und Gitarristen aus Kansas, seinen musikalischen Horizont zu erweitern. Es kann doch nicht allzu sehr schaden, auch eine Akustikgitarre zu beherrschen, denkt Carey und beginnt 1977 zu üben. Für seine Fingerübungen auf der akustischen Gitarre hat er sich extra eine kleine Komposition einfallen lassen. In seinem Probenraum spielt er das melodiöse Stück tagtäglich rauf und runter, um seine Technik zu verbessern. Als seine Frau Wiki die Etüden mitbekommt, ist sie von der eingängigen Melodie des Trainingsstücks begeistert und drängt ihn, einen richtigen Song daraus zu machen. Doch Carey ziert sich. Schließlich ist er Rock'n'Roller und das Liedchen nur eine Übung für seine Gitarrentechnik. Doch Wiki bleibt hartnäckig und am Ende fügt sich Carey. Als er wenig später mit seiner Band das neue Album Point of No Return einspielt, ist am Ende noch etwas Platz übrig. Seine Bandkumpels fragen, ob er noch etwas auf Lager hat. Und Carey hat. Seine Akustikgitarren-Etüde. Sie wird der größte Erfolg seiner Band Kansas überhaupt. Dust in the Wind. Und? Ist es fertig? Jimmy Corti kann es kaum erwarten. Gespannt blickt er seinen Kumpel Bill Drummond an. Der stolziert an diesem Herbsttag des Jahres 1988 mit einem Buch in das Londoner Musikstudio der beiden. Alles klar, antwortet Drummond. Unser Ratgeber geht in die Läden. Das ist der Moment, in dem The KLF Geschichte schreiben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das Handbuch »Der schnelle Weg zum Nummer-1-Hit« heißt das Buch. Und genau das ist auch die Geschichte von The KLF. Denn bereits ein paar Monate zuvor schafften sie unter dem Pseudonym »The Time Lords« einen Nummer-1-Hit. Von vorne bis hinten ist der Erfolg von Doctor in the TARDIS eine berechnete Sache, behaupten sie daraufhin. »Sowas ist unmöglich, ihr Angeber«, kriegen sie es prompt aus dem Freundeskreis zurück. Also setzen sie sich hin und schreiben die Regeln auf, mit denen sie es zu Gold und Ruhm bringen wollen. Und um es allen zu beweisen, halten sich die Schlitzohre auch in Zukunft an das eigene Handbuch. Im Frühjahr 1991 schließlich verstummt der letzte Zweifler. Erneut thronen The KLF mit einer Nummer 1 über Großbritannien. Ein Stückchen Trance nach allen Regeln der Kunst. 3 AM Eternal. Produzent Quincy Jones,